Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur hoffentlich horizonterweiternden internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025. Heute mit leicht abgedimmter Stimme aus Rücksicht auf schlafende Zeitgenossen. Ich möchte da niemanden frühmorgens aufwecken, hoffe allerdings, dass Sie trotzdem verstehen können, was ich hier darzulegen versuche. Friedenstaube Erdogan, US-Präsident Trump, schreibt dem türkischen Staatsoberhaupt eine Schlüsselrolle bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs zu. Das ist sehr interessant, bemerkenswert, für mich auch erstaunlich, wie sich Präsident Erdogan da auf die Weltbühne zurückspielen konnte. Er, der ja lange als Paria galt, als Outcast und auch zu jenen Autokraten und seelenlosen Despoten und Sultanen zählend, mit denen man ja nicht einmal diplomatisch verkehren wollte. Jetzt der disruptive amerikanische Präsident, disruptiver als noch beim ersten Mal, scheint da einiges durcheinander zu wirbeln, auch mit Blick auf die Türkei, die sozusagen aus der Kälte wieder in die Zivilisation, ich bitte den ironischen Unterton hier zu vermerken, also zurückgeholt wird. Für mich war die Türkei nie außerhalb der Zivilisation und ich fand den Präsidenten Erdogan immer eine sehr interessante und faszinierende Persönlichkeit, nicht weil ich alles gut fände oder verstehen würde, was er macht, selbstverständlich nicht. Er ist ein ganz anderes Staatsverständnis, als wir das in der Schweiz haben, aber eben im Kontext seiner Umgebung, seines politischen Zusammenhangs, scheint er mir ein sehr interessanter Politiker zu sein. Und als Schweizer schmerzt einen natürlich etwas die Aussicht, dass eben nicht die Schweiz hier Schauplatz dieser Friedensverhandlungen ist, sondern eben andere Akteure ins Rampenlicht treten. Die Schweiz sollte nicht ins Rampenlicht treten, aber diese Vorgänge zeigen, dass eben die Schweiz an Nutzen, an Wert verloren hat, weil die Schweiz verlottert. Sie verlottert sowohl, was jetzt Bilder angeht, die Sie vielleicht auch in Deutschland, in Österreich gesehen haben, über diese gewalttätigen Palästina, Pro-Palästina-Ausschreitungen, auch etwas One Battle After Another, dieser Hollywood-Film. Ich habe in der Schweizer Ausgabe bereits darüber gesprochen, über eine linksextremistische Gruppe, also solche bürgerkriegsähnlichen Radau-Szenen haben wir am letzten Samstag auch in der Bundesstadt Bern gesehen. Rot-Grün regiert natürlich da auch durch, versifft und entsprechend dann disponiert. Also da läuft es einem schon etwas kalt den Rücken hinunter und viele Schweizer fragen sich, was ist denn da eigentlich los? Hoffen wir, dass diese Bilder einigen da die Augen öffnen und jetzt Gegensteuer gegeben wird. Aber die Schweiz eben auch hier, das ist eine Facette dieses relativen Niedergangs, dieser Verlotterung, die sich eben auch darin zeigt, dass wir neutralitätspolitisch aus den Traktanden gefallen sind. Das ist sehr schade. US-Präsident Trump feiert jetzt große Friedensdurchbrüche, Erfolge im Nahen Osten. Der Ukraine-Krieg ist eine härtere Nuss, da steckt man fest und Trump scheint genervt vom russischen Präsidenten, droht jetzt da mit Tomahawk-Entsendungen in die Ukraine. Die Russen bleiben sehr zurückhaltend, sie wollen da das Tischtuch nicht zerreißen. Die allgemeine Darlegung jetzt dieses Zerwürfnisses oder dieser Verstimmung zwischen Washington und Moskau scheint mir sehr einseitig zu sein, auch in den deutschen Medien. Ich habe das in der Schweizer Sendung etwas ausgeführt. Man legt das natürlich so dar, als sei selbstverständlich wie in allem die russische Seite da gewissermaßen im Kriegsmodus und unbelehrbar und endlich haben es die Amerikaner gemerkt, also etwas diese selbstgerechte Lesart drückt da durch. Ich habe eine ganz andere Version gehört, nämlich, dass sich die Amerikaner vor dem Gipfel in Alaska, den ich ja sehr positiv gewertet habe, auch etwas vorschnell positiv gewertet habe hier in der Sendung, aber ich finde es nach wie vor bemerkenswert und sehr begrüßenswert, dass Trump wieder auf Diplomatie setzt, aber eben interessant, dass offensichtlich jetzt nach meinen glaubwürdigen Quellen es eine Einigung gegeben habe, dass also die Amerikaner sich einverstanden erklärt, beziehungsweise Putin ein Angebot auf den Tisch legten, seine Forderungen, die ja konsistent seit im Grunde seit den Verhandlungen von Istanbul 2022 auf dem Tisch liegen, sie hätten sich für einverstanden erklärt, mit ganz leichten Abstrichen, Putin ebenfalls, und man sei mit dieser Erwartung, jetzt einen Friedensdeal zu unterzeichnen, nach Alaska gefahren. Dann habe allerdings Trump einen Rückzieher gemacht, nicht Putin, und einmal mehr seine Unterhändler typierend. Stimmt das? Können wir das aus offizieller Sicht bestätigen? Nein, das nicht, aber es handelt sich um glaubwürdige Quellen, die ich dazu befragen konnte. Also bleiben Sie da weiterhin skeptisch, wenn Sie hören, warum und wieso dieser Krieg jetzt nicht zu Ende kommt. Es bleibt einfach komplex und schwierig, weil die Russen gewinnen, sie erreichen ihre Ziele und deshalb haben sie im Moment kein Motiv, hier sich auf faule Kompromisse, Waffenstillstandsverhandlungen einzulassen, wie sie das in der Vergangenheit getan haben und dann eben über den Tisch gezogen wurden bei Minsk 1 und 2, so wie das ja auch dokumentiert ist aufgrund der Aussagen der Ex-Kanzlerin Merkel und von François Hollande, dem früheren französischen Präsidenten. Also eine komplexe, leider noch nicht gelöste Situation. Union und SPD einigen sich auf Wehrdienstlotterie. Wer Wehrdienst leisten muss, soll ab 2026 das Los entscheiden. Eine absurde Situation, die natürlich auch nicht dem entspricht, wie da einige Politiker auftreten im Gestus und mit der Rhetorik der Notwendigkeit, mit diesem Armageddon-Sound, dass man sich da sozusagen vom Westen her jetzt gegen die tödlichen Bedrohungen aus dem Osten wehren muss. Wenn es den Leuten da ernst wäre, dann würde man ja diesen Wehrdienst wieder für verbindlich erklären, was ich richtig fände, abgesehen davon. Ein super Text von Norbert Bolz in der Welt. Ich zitiere: Die EU ist ein Monster geworden, schreibt der emeritierte Professor für Medienwissenschaften. Weiteres Zitat: Die EU hat sich in eine Maschine verwandelt, die Vorschriften und Verbote produziert. Ihr Drehbuch ist eine Mischung aus Kafka und Orwell. Wir haben es mit einer Perversion der europäischen Idee zu tun. Bolz verdickt und Fazit: Wer im Namen dieser Freiheit gegen das Monster Brüssel kämpft, ist kein Anti-Europäer, sondern ein guter Europäer. Das erinnert mich an meiner ersten Leitartikel in der Welt als Chefredaktor vor über 20 Jahren. Der Titel lautete: Ein guter Europäer ist skeptisch gegenüber der Europäischen Union. Und schön, mittlerweile finden sich immer mehr Deutsche, die es so sehen, die diese skeptische, nicht anti-europäische Sicht der Schweizer nachvollziehen können. Ich sage nicht, dass wir hellsichtiger und prophetischer sind, aber als kleines Land haben wir vielleicht schon früher etwas die Auswirkungen dieser Gewaltbürokratie gespürt. Trumps nächster Friedensstreich, der US-Präsident sagt, Indien und Pakistan werden sehr gut miteinander auskommen. Gleichzeitig allerdings, dürfen wir nicht verschweigen, stellt er in Aussicht, Tomahawk-Raketen den Ukrainern zur Verfügung zu stellen gegenüber Russland. Ist das eine totale Kehrtwende? Ich glaube es nicht, sondern das ist Zuckerbrot und Peitsche. Wir kennen das, aber eine Friedensoffensive jetzt, Indien und Pakistan. Also der Trump-Friedensexpress brettert und dampft weiter. Schon heute im Feuer, Deutschlands Geheimdienstchef warnt vor möglichem Russland-Angriff vor 2029. Ich halte das wirklich für Unsinn. Allerdings, je mehr man sich natürlich in eine Kriegsparanoia hineinsteigert, je mehr man sozusagen auch investiert in diesen Krieg, in diesen gemutmaßten Krieg, in diesen Angriff, in diesen supponierten Angriff von Seiten jetzt der Europäischen Union, desto wahrscheinlicher macht man ihn. Es gibt so ein inoffizielles Gesetz der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Es wäre mir viel lieber, es würde vom Frieden gesprochen und von der Verteidigungsfähigkeit, aber diese sprungbereite, fast schon den Tag, die Minute, die Stunde voraussehende, wissende Prognosefähigkeit, was da einen angeblichen Angriff Russlands betrifft, das sehe ich mit einem qualifizierten Unbehagen. Schock für Raucher. Die EU erwägt ein Verbot von Filterzigaretten und E-Zigaretten. Alice Weidel im Politiker-Ranking erstmals in den Top 10. Auch das eine Meldung, die in den deutschen, aber auch in den Schweizer Medienwellen schlägt. In der Schweizer Sendung habe ich zum Schluss noch hingewiesen, eine kleine Filmkritik eingestreut. Ich bin ja ehemaliger Filmkritiker, und zwar zu diesem neuen hochgejubelten Streifen von Paul Thomas Anderson, One Battle After Another. Das wird jetzt quasi zum genialen kinematografischen Denkmal unserer Zeit, hochstilisiert zum Geniestreich, der wichtigste Film des Jahrzehnts, habe ich irgendwo gelesen. Für mich ist er das nicht, ich war sehr enttäuscht. Für mich ist das einfach eine flache, woke Huldigung an ein paar Politmythen von links, eingepackt in eine virtuos erzählte, das muss man sagen, virtuos erzählte Story mit Staraufgebot, aber für mich enttäuschend, ein schlechter Film, der am Ende des Tages die linksextreme Gewalt gegen den Staat romantisiert, verklärt und den Staat, vor allem die bürgerliche, wenn man so will, die bürgerliche Gesellschaft dämonisiert und ihr gewissermaßen faschistische Neigungen unterstellt. Aber schauen Sie selber, der Film wird wirklich gelobt, auch als Satire. Ich musste nie lachen, satirisch fand ich da nichts. Der Humor eher etwas primitiv und auch im Wortsinn unter der Gürtellinie, was da die sexuellen Anspielungen, auch die sexualisierte Aufladung dieser sich da austobenden linken Gewalt angeht, aber eben in den doch eher, sage ich mal, mit der zugrunde liegenden Philosophie sympathisierenden Filmkritik, da scheint das sehr, sehr gut anzukommen. Bei mir allerdings etwas weniger. Mir hat Downton Abbey entschieden besser gefallen. Wunderbar, hier etwas in der Melancholie, in der Nostalgie zu schwelgen, das ja, spricht mich jetzt mehr an als dieser knallharte Gewalt-Thriller. Allerdings mit einem sehr guten Soundtrack und ein paar ganz brillant gemachten Verfolgungsjagden. Da können zumindest Actionfreunde noch etwas auf ihren Geschmack kommen. Aber eben der politische Überbau, für mich Mumpitz und gerade falsch zur heutigen Zeit, ein Missverständnis, ja, ein ideologisches Machwerk letztlich. Aber urteilen Sie selbst, schauen Sie ihn sich an. Sicherlich interessant, sich damit auch auseinanderzusetzen, selbst wenn man es so jetzt etwas kritisch macht wie ich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das war's. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir melden uns zurück.